ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast mit Urs.
Hallo.
Alex.
Hallo.
Und Christoph. Wir reden über gesellschaftliche Trends und Lifestyle, über weltbewegende und ganz persönliche Fragen, die am allerliebsten von euch kommen. Schreibt uns an den Kontakt, den ihr in den Shownotes findet, oder einfach einen Kommentar in dem sozialen Medium, wo ihr eben über unseren Podcast gestolpert seid. Wir finden das schon. Diesen Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ich weiß nicht, ob wir auch in Mexiko gehört werden, aber da kommt die Frucht her, um die es heute gehen soll. Avocados sind pickepacke vollgepackt mit tollen Vitaminen. Außerdem ist Folsäure drin, Magnesium, Kalium, Lutein, da weiß ich nicht mal, was das ist, aber muss gut sein. Beta-Carotin, Omega-3-Fettsäuren. 100 Gramm Avocado decken schon ungefähr 20% des täglichen Bedarfs an Ballaststoffen, und ungesättigte Fettsäuren, auch ganz wichtig für die Ernährung, hat diese super Frucht auch noch. Kein Wunder also, dass Avocados so beliebt sind bei so vielen Menschen, die inzwischen auf gesunde Ernährung und noch dazu manchmal auch auf fleischlose Ernährung achten. Der Avocado-Import nach Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren daher verfünffacht. 160.000 Tonnen Avocados im Wert von ungefähr 500 Millionen Euro sind im letzten Jahr hierher verschifft worden und dann in Cafés mit Vintage-Möbeln zu Avocado-Toasts verarbeitet worden. Die Preisgestaltung übrigens bei Avocado-Toasts: München 8,50 Euro, Berlin 10 Euro, Bern 12,50 Euro, in New York bis zu 20 Dollar für die Toastscheibe mit Avocadoschmier drauf. Unsere Hörerin Katrin aus Bad Bentheim, die fragt sich allerdings:
Ist es Sünde, Avocado-Toast zu essen?
Stellen wir nun noch die rituelle Eieruhr, damit wir beim Thema Avocado auch mal irgendwann zum Kern kommen. Oh, schlechte Wortwitze sind hier nicht verboten, aber Pfarrersphrasen. Wer pastoral daherschwafelt, der wird angehupt von mir bzw. von der pastoralen Hupe. Ich halte das schön nach, und am Ende gibt's für den, der die meisten Hupen gesammelt hat, eine Strafe. Zunächst, ihr Lieben, das Bekenntnis. Wann und wo verzehrt ihr Avocados?
Ich habe sie gerne vor Jahren verzehrt, zum Frühstück tatsächlich.
Ach so, auf dem Toast?
Auf dem Brötchen. Mhm. Aber mittlerweile nicht mehr, tatsächlich.
Aha. Urs?
Noch nie.
Du hast noch nie Avocado
gegessen?
Ah. Also ich dachte auch rundheraus, ne, Avocado habe ich eigentlich ganz, also ich esse auf jeden Fall kein Avocado-Toast, aber ich esse ja so wahnsinnig gern Sushi.
Ah, ja,
und stimmt. Da ist ja auch oft mal Avocado eine beliebte
Zutat.
Du weißt gar nicht, wie Avocado schmeckt,
nein,
Urs?
Gar nicht.
Okay. Das liegt woran? Dass du dich generell gesund ernährst,
also,
ne?
Dass ich mich A, nicht gesund ernähre, und B, es gibt dafür einen Fachbegriff. Im Sauerland, wo ich herkomme, nennt man das Schnöggel.
Schnöggel?
Ich bin ein Schnöggel, das ist jemand, der...
Ein Schnöggel.
Wenn man's der Schnöggel. Man ist ein Schnöggel. Und das bedeutet, dass man sehr, wenn man es edel ausdrücken will, ausgewählt isst. In meinem Fall heißt das, man isst eigentlich nur 3-4 Gerichte. Mhm. Und was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Mhm. Und wenn der Bauer im Sauerland eins nicht kennt, dann ist es die Avocado.
Schnöggel klingt irgendwie wie so ein Teil vom Schwein, was man nicht verarbeiten konnte.
Ich komme leider gerade nicht auf das Wort, wie es bei mir im Ruhrgebiet heißt, wenn man so ausgewählt nur isst.
Also bei uns würde man sagen, das ist ein Leckerpott.
Das klingt aber durchaus positiver.
Genau, die Hörerinnen und Hörer können mal vielleicht in die Kommentare oder wo ihr das findet, reinschreiben, wie das
wie
bei
heißt
euch heißt.
Bei euch, wenn man nur so ganz bestimmte Sachen isst und damit, daher kommt der Begriff ja auch, Eltern damit so Schwierigkeiten macht, wenn man eben nur dieses eine oder diese zwei Gerichte isst. Alex, du hast gerade eingangs gesagt, du isst kein Avocado mehr. Ist das eine bewusste Entscheidung?
Ja, ist es tatsächlich. Ja, ich habe die Klimabilanz von dieser Frucht, ist eine Frucht, ne?
Es ist eine Frucht.
Ja, ist eine Frucht. Habe ich schon vor Jahren sehr kritisch gesehen. Ich muss dazu sagen, ich koche sehr gerne, und mir ist aufgefallen, dass
du kochst auch sehr, sehr gut.
Das ist sehr nett, dankeschön.
Gerne.
Und ich habe festgestellt, dass viele Rezepte, neuere Rezepte, einfach Avocados vorsehen. Ich weiß nicht, wie war das bei euch? Bei uns gab es das früher nicht. Seit wann gibt es eigentlich Avocados auf dem deutschen Markt? Keine Ahnung.
Also in der Küche
im Studium oder so entdeckt.
Also in der Küche meiner Mutter sind niemals Avocados vorgekommen.
Ich sag's nochmal, ich komme aus dem Sauerland.
Ja, ja. Gut, alles klar.
Weil die Avocado mehr Fett als andere Früchte enthält, galt sie in den 80er Jahren noch als Dickmacher. In den 90er Jahren wurden die gesundheitsförderlichen Eigenschaften der Avocado untersucht und die Frucht damit in den USA populär. In Deutschland machte vegetarische und vegane Küche die Avocado ab den frühen 2000er Jahren bekannter.
Aber hast du denn bewusst irgendwann mal geguckt? Du guckst ja nicht alle Lebensmittel.
Nein, überhaupt nicht. Nee, würde ich jetzt gerne sagen, ja, da habe ich mich sehr bewusst informiert. Nee, war aber gar nicht so. Ich habe da, ich glaube, von einer Freundin erfahren, ey, sag mal, kochst du echt noch mit Avocados oder kaufst du die noch? Weißt du eigentlich, dass das so Wasserbomben sind, beziehungsweise also für die Produktion, dass die so viel Wasser ziehen und einfach unter ganz widrigen Bedingungen auch, du hast es ja eingangs gesagt, in Mexiko gezüchtet werden und die Mexikaner selber, die müssen dafür wertvolles Ackerland zur Verfügung stellen. Da steht, also kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Genau,
ich wusste von der Klimabilanz, fand ich nicht gut, deswegen lasse ich das, weil ich komme auch ganz gut ohne zurecht.
Also für alle Leute, die jetzt zum ersten Mal denken, wie ich esse doch auch mal ab und zu gerne Avocado, wir müssen das, glaube ich, mal ganz deutlich machen für die Leute, die da noch nicht so ein Problembewusstsein haben. Also der Anbau der Avocado in Zentralamerika braucht ganz viel Wasser, schlicht gesagt.
Ja. Ganz, ganz viel Wasser, vor allem auch in Regionen, die wegen Klimawandel und so, sowieso nicht viel Wasser haben. Also sie braucht beides. Sie braucht unglaublich viel Sonne, Wärme und Wasser. Das sind natürlich Sachen, die in gewissen Regionen der Welt nicht zusammen vorkommen.
Ja. Unglaublich lange Transportwege, bis sie dann bei uns in den Supermärkten landen.
Aber wie gesagt, das ist immer so mit diesen Statistiken. Also, natürlich kann man jetzt sagen, es gibt eine Schätzung, die sagt, ein Kilo Avocado braucht 2000 Liter. Die anderen sagen, 1000 Liter Wasser. Das macht natürlich bei der Menge an Avocados, von der wir reden, einen gewaltigen Wasserunterschied.
Stimmt. Ne? Erstmal denkt man, es klingt beides wahnsinnig viel, aber es ist dann ja doch entscheidend, ob es 1000 oder 2000
sind. Ganz genau.
Ja.
Es macht einen gewaltigen Unterschied.
Lass uns, bevor wir die Kritik der Statistik machen und auch warum das Whataboutism sein könnte, was du eigentlich sagen wolltest, erstmal nochmal aufzählen, was noch schwierig ist bei der Avocado. Also, wir haben einen sehr, sehr hohen Wasserverbrauch.
Mhm. Genau. Transport-CO2-Emissionen.
Transport-CO2. Weil das wächst eben tatsächlich nur in Zentralamerika.
Ganz genau. Genau. Du brauchst. Nee, es wächst auch in Afrika, es gibt auch andere Orte, es gibt auch in Israel und auch in Teilen von Spanien, aber in Israel ist es sogar noch mehr mit dem Wasser, also das Wasser, die Wasserproblematik noch größer.
Mhm. Aber nicht im Oldenburger Münsterland, oder?
Richtig. Ja,
und im Sauerland auch nicht.
Nein, im Sauerland.
In jedem Falle entstehen große, große Transportwege.
Genau, noch etwas. Der Anbau von Avocados erfordert großflächige Monokulturen, die den Lebensraum für wilde Tiere zum Beispiel einschränken und Biodiversität verringern. Das heißt, in manchen Regionen kommt es auch zur Abholzung von Wäldern, um eben Platz für neue Plantagen zu schaffen.
Also das Interessante dabei finde ich ja, es gibt Lebensmittel, wo man sagt, ja, die sind total ungesund und total schlecht für die Umwelt. Jetzt haben wir aber ein sogenanntes Superfood. Mhm. Ne, da kommen wir in eine neue Diskussion hinein. Ein neues Superfood, wo man sagt, hier, du Fleischesser, du der Zuckeresser und Zuckeresserin, der du dich total ungesund ernährst, nimm doch die Avocado mit ihren ungesättigten Fettsäuren und so weiter und die tut dir gut und das ist, wie gesagt, ein Superfood, der Name sagt es ja schon, die wird dir gut tun, das ist gesund. Und da kommen wir nämlich in eine Diskussion, die interessant ist, das gesunde Essen wird immer mehr ein Luxus, wird auch ein Luxuszeichen, wie früher mal vielleicht Rolex oder coole Kleidung oder ein tolles Auto, das war. Und deswegen funktioniert das ja auch mit den berühmten $20 pro Avocado-Toast, die man sogar gerne bezahlt, weil das nochmal zeigt, guck mal, ich kann Avocado-Toast essen.
Eine besondere Pervertierung finde ich, obwohl Mexiko der größte Produzent von Avocados ist, sind die Preise im Land aufgrund der starken Exportnachfrage und der steigenden Produktionskosten so hoch, dass viele Einheimische Schwierigkeiten haben, sich Avocados regelmäßig zu leisten. Mhm. Das heißt, für die internationale Nachfrage werden viele der hochwertigen Avocados exportiert, während die heimische Bevölkerung oft mit sehr hohen Preisen und mit einem begrenzten Angebot konfrontiert wird. Das finde ich, geht absolut gar nicht.
Ist denn die Avocado schlimmer als andere Lebensmittel?
Genau, da kommen wir jetzt zum Whataboutism, wo man jetzt sagt, ja, ihr sprecht doch jetzt über Avocados, jetzt lenkt man nicht ab und sagt irgendwie, was ist denn mit den anderen Lebensmitteln? Ha, ich weiß nicht, ob das so einfach ist, dann immer zu sagen, Whataboutism, darf man nicht drüber reden. Ne? Mhm.
Also nochmal klar, Whataboutism ist, wenn man eigentlich in einer Diskussion ist, ich kannte den Begriff lange Zeit gar nicht, man ist eigentlich in einer Diskussion und dann kommt jemand, ja, um was ist mit den Bienen? Oder ja, und man sagt, wir reden gerade über Avocado, obwohl Bienen da auch noch eine Rolle spielen, aber da kommen wir gleich zu.
Whataboutism ist der Versuch, vom eigentlichen Thema abzulenken oder einen Missstand zu relativieren, indem man einen anderen Missstand ins Gespräch bringt.
Also, zum Beispiel, Alex trinkt ja Kaffee.
Mhm. Ich auch ab und zu.
So, trinkt ja Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee, aber ich habe auch genug Dinge, die ich esse, die überhaupt nicht cool sind. Für eine Tasse Kaffee braucht man in der Produktion mit den Kaffeebohnen und so weiter 140 Liter Wasser. Für eine Tasse Kaffee. Gerade bei der Avocado ist ein Hauptargument, dass man sagt, ein Kilo Avocado, 1000 Liter Wasser, Minimum, vielleicht sogar 1500, vielleicht sogar 2000. Mhm. Wenn man das dann umrechnet, ist natürlich das mit den Kaffeebohnen scheiße, genauso scheiße. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist das Problem bei Whataboutism, dass man dadurch alles egal machen will. Ne? Indem man sagt, ja, wenn du Kaffee trinkst, ist auch alles egal, kannst auch Avocado essen. Natürlich ist es gut, irgendwo anzufangen. Das, was das eigentliche Problem dahinter ist, wir verbrauchen Dinge aus anderen Teilen der Welt, wir können uns das leisten, die nicht. Das hört nicht auf, wenn heute die Avocado aufhört.
Ich fühle mich ein bisschen erinnert an unsere Folge Ist es Sünde, in den Urlaub zu fliegen? Wo es ja auch viel darum ging, mal anzufangen. Und das mag einigen Leuten lächerlich vorkommen, aber zu sagen, wenn ich schon fliege, dann nehme ich auf dem Flug wenigstens das vegane Gericht. Und esse da eben nicht auch noch Fleisch. Auch wenn das für ganz viele Leute, denen ich das erzähle, total albern wirkt und dann denkt, ja, das, dann musst du das auch nicht mehr machen. Und genau dagegen hast du ja, glaube ich, gerade gesprochen. Warum, Alex, hast du das bei der Avocado so konsequent gemacht und beim Fleisch nicht?
Ganz ehrlich, weil ich am ehesten auf die Avocado verzichten kann. Ja, ich würde gern was anderes behaupten. Urs hat ja völlig recht, auch mit dem Kaffee. Wenn mir jetzt jemand erzählen würde, du musst aber eigentlich aus genau diesem Argument, was du hier gerade vollmundig angeführt hast, auch auf Kaffee verzichten, würde ich es nicht tun. Also will ich ganz ehrlich sein. Mein Problem ist tatsächlich, dass wir, glaube ich, ähnlich wie beim Fliegen, ähnlich wie bei der Ernährung und in vielen anderen Kontexten, das Blick fürs Ganze verloren haben. Wir gehen durch einen Supermarkt und so weiter und alles wird uns wohlfeil angepriesen. Warum soll ich mir jetzt bei jedem Gericht, bei jedem Produkt Gedanken machen? Ich brauch's für das Rezept, alles ist verfügbar, wunderbar. Ja, so. Den Blick fürs Ganze verlieren meint, sich schon im Vorfeld zu überlegen, brauche ich die Mengen, die ich hier einkaufe? Ja, brauche ich sie wirklich wöchentlich? Brauche ich sie vielleicht, weil ich mir, einfach nur, weil es mir nett angeboten wird, wenn ich an der Stelle wirklich gut mit mir im Kontakt bin und frage, wo ist das rechte Maß für diesen Einkauf, für diesen Transatlantikflug meinetwegen, ja, dann kann auch schon eine ganze Menge passieren.
Für mich ist die eigentliche Diskussion dahinter, wenn du das ernst meinst und das noch ernster nehmen willst.
Was genau?
Ich will mich nicht nur gesund ernähren, ich will mich so ernähren, dass es möglichst wenig die Umwelt belastet und möglichst wenig Menschen ausgebeutet werden. Dann musst du unheimlich viel über die Dinge, die du isst, wissen. Dann musst du unheimlich viel über diese Dinge wissen. Und das heißt, die Entscheidung ist nicht, esse ich eine Avocado oder nicht, trinke ich Kaffee oder nicht, sondern nehme ich das in mein Leben, in mein Zeitmanagement mit rein, mich über mein Essen zu informieren. Wo kommt das denn her? Was also schadet oder nutzt mir? Was schadet oder nutzt denjenigen, die das Essen herstellen? Was schadet oder nutzt der Umwelt? Habe ich die Zeit und will ich mir die Zeit dafür nehmen? Hänge ich das so hoch? Tue ich nicht. Ja, um das ganz klar zu sagen. Mache ich das oder mache ich das nicht? Und beziehungsweise, wie viel mache ich? Und deswegen ist natürlich das Anfangen völlig gut. Aber zum Beispiel bei der Avocado, um da ein Beispiel zu machen, wie kompliziert das ist. Ne? Also hier Schrot und Korn, das ist so eine Zeitschrift aus Bioladen, ne? Also da, wo Ronja Räubertochter einkaufen geht. Da steht drin, Ja, das mit den Avocados aus Mexiko, das stimmt. Das ist scheiße mit dem Wasser und so weiter. Aber es gibt Gegenden in der Welt, in den Anden, in Peru, in Ostafrika, in Teilen Ostafrika erstaunlicherweise, da regnet es völlig ausreichend. Da geht das über den Regen mit der Avocado. Das klappt, ne, so an Hanglagen, ne, wo dann das abregnet. Und die Avocados, die da entstehen, die da gezüchtet werden, da hast du dieses Ganze mit dem Wasser nicht, da wird da nichts für umgeleitet, da werden keine Flüsse ausgetrocknet und so weiter. Die Avocados sind völlig okay, die könnt ihr nehmen. Aber wenn du so Avocados essen willst, dann musst du das A wissen und dann musst du B in den Laden gehen und sagen, wo sind denn ihre Avocados her? Und dann musst du irgendwie auch noch, du musst dem natürlich auch vertrauen, der kann da ja irgendwas hinlegen.
Horrende Summen bezahlen.
Horrende Summen bezahlen.
Ich finde dein Stichwort Wissen ganz, ganz gut und bringt mich zu einem Punkt, den ich gerne noch einbringen würde. Nämlich mit großer Häme haben ja vor allen Dingen fleischessende Menschen folgende Information der BBC verbreitet, dass nämlich die Avocado, die natürlich besonders in veganen Cafés und zu einem veganen Lifestyle dazugehören, dass die Avocado gar nicht vegan ist. Habt ihr das auch gehört?
Nee.
Naja, wenn man das ganz, ganz genau nimmt, worum geht's beim Veganismus? Nicht nur darum, tierische Produkte nicht zu essen, sondern Tiere sollen dafür ja nicht ausgebeutet werden.
Ja.
Und für die Bestäubung der Avocado-Farmen müssen Bienenvölker teilweise auf einen Lastwagen geladen werden und kilometerweit durch Mexiko oder andere Länder eben gefahren werden. Und das ist streng genommen ja auch gegen deren natürliches Verhalten. Und damit ist die Avocado, wenn man es ganz genau nimmt, nicht vegan.
Aber wenn du Pestizide anwendest, also Insekten tötest, damit das wachsen kann, da könnte man auch schon direkt sagen, nicht mehr vegan. Wenn man wirklich böse will, und das ist dann wirklich der Grund, warum immer Whataboutism angeprangert wird, zu Recht, weil den Leuten, würde ich jetzt mal unterstellen, die das mit großer Freude verkünden, geht es ja nicht darum, wir finden einen guten Weg, uns ethisch sauber ernähren.
Die wollen Veganer ärgern.
Die wollen Veganer ärgern und die wollen von sich, und die wollen von sich, und das ist ja das Wesen des Wortes, die wollen von sich ablenken und davon, dass natürlich ein Kilo Rindfleisch viel mehr CO2-Schäden erzeugt als ein Kilo Avocados. Ein Kilo Rindfleisch hat irgendwie, oder ich weiß, 200 Gramm Steak vom Rind produziert 272 Gramm CO2 und 200 Gramm Avocado 120 Gramm CO2.
Ja, und ich würde gerne dazu sagen, Urs, du hast ja eben gesagt, Mensch, es kann doch jetzt auch nicht sein, so habe ich dich jedenfalls verstanden, dass wir vor jedem Großeinkauf erstmal ein halbes Studium betreiben müssen, um uns darüber zu informieren, was ich da möglicherweise gleich in meinen Einkaufswagen legen möchte. Ja?
Nein, ich würde sagen, vielleicht ist das die Anforderung an den modernen Menschen. Ja, vielleicht muss er das tun.
Ja, vielleicht muss er das tun, weil es ist wichtig, dass wir unsere liebgewonnenen Gewohnheiten hinterfragen.
Absolut.
Das ist es, glaube ich. Ja?
Genau.
Das nervt total, das nervt mich auch immer wieder, aber es sind eben wichtige erste Schritte.
Aber wenn eine Institution doch nicht dafür bekannt ist, liebgewonnene Gewohnheiten, ich möchte sagen Traditionen
ganz
zu hinterfragen.
Ganz dünnes Eis, mein Freundchen.
Ist es dann nicht die katholische Kirche?
Ich möchte an dieser Stelle den Papst zitieren.
Ich bin gespannt.
War es jetzt Paul der VI? Nee, war doch Papst Franziskus. Laudato si, die Umweltenzyklika. In dieser Enzyklika betont Franziskus, dass der Schutz der Umwelt, fangen wir da nochmal an, dass der Schutz der Umwelt eng mit dem Schutz der Schwächsten verbunden ist. Ja, das eine geht nicht ohne das andere. Und er sagt, und bezieht sich da natürlich auch auf empirische Daten, die Hauptlast des Klimawandels tragen ärmere Länder und Gemeinschaften, obwohl sie am wenigsten zu dessen Verursachung beigetragen haben. Für ihn ist das also ja, indirekt auch eine Frage nach der Klimabilanz, aber vor allen Dingen ist es eine Frage nach globaler Ungerechtigkeit. Ja, und in dem Zusammenhang können wir auch unser Thema für heute, die Avocado, neben vielen anderen Themen, Fleischkonsum oder hier in unseren Breitengraden Spargel und Erdbeeren und so weiter, diese ganzen Produkte, von denen wir natürlich glauben, die muss es das ganze Jahr über geben.
Jetzt kann man natürlich sagen, wir boykottieren die Avocado und damit schädigen wir aber den Bauern in Ostafrika, der völlig ökologisch vertretbar Avocados anbaut. Ne? Das kommt ja auch wieder dazu.
Stimmt.
Ja. Ne? Das ist doch das Komplizierte, die krasse Entscheidung. Nie wieder Avocado mag vielleicht global dann ein bisschen besser sein, aber das geht auch nicht, ohne dass irgendwelche Leute davon geschädigt werden. Zum Beispiel der Bauer in Ostafrika, der dann keinen Schnitt mehr macht, obwohl der gar nicht unethisch angebaut hat.
Wobei, du beziehst dich ja jetzt wieder auf diese Transformationsprozesse. Ja, in Phasen, in denen jetzt quasi Angebot und Nachfrage wieder eine andere Relation einnehmen, würde jetzt dieser, ne, um in deinem Beispiel zu bleiben, Bauer aus Afrika geschädigt werden. Ja. Langfristig gesehen geht es dabei aber, und so habe ich Papst Franziskus auch verstanden, um ein Back to Normal.
Ich möchte gerne wissen, diese Enzyklika des Papstes, man kann das grob als ein Rundschreiben des Papstes zu wichtigen Themen bezeichnen. Die ist ja relativ deutlich, finde ich, das, was du gerade zitiert hast. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass man da sehr drüber nachdenken muss, was meint er denn damit? Wisst ihr, wie der Vatikan mit seiner CO2-Bilanz umgeht? Gibt es da Programme? Weil eigentlich sollten aus dieser Enzyklika doch sehr konkrete Handlungsanweisungen für einen Staat und eine weltweite Organisation erwachsen, oder?
Ich habe jetzt keine verlässlichen Zahlen, aber ich bin mir, ja doch, ich glaube, das kann sich in diesem Fall wirklich sehen lassen. Mhm. Also ohne das jetzt an konkreten Beispielen festmachen zu können, aber doch, das ist Franziskus sehr, sehr wichtig.
Also gibt es da einen Plan? Hat er was weitergereicht so und deshalb versuchen wir jetzt mal hier nachhaltiger zu arbeiten? Also weil Krankenhäuser überall auf der Welt und soziale Institutionen, das sind ja auch Institutionen, aber, bei denen man gucken kann,
genau.
Reduziert mal.
Gibt es, ich bin mir sehr sicher und ich lass uns das so in die Shownotes packen.
Ja, das machen wir.
Der Vatikan wird bis 2030 seine Fahrzeugflotte auf Elektroautos umstellen. Außerdem wird der Vatikanstaat künftig mit Solarenergie versorgt. Solaranlagen werden dafür auf einem zum Kirchenstaate gehörenden Gelände außerhalb Roms gebaut.
Die katholische Kirche ist, da mag der Vatikan gute Ansätze haben, aber wir sind natürlich noch längst nicht fertig damit. Weltweit schon gar nicht. Natürlich müssen wir da noch viel mehr Vorbild sein und noch viel mehr uns einsetzen und selber was umsetzen. Und das könnte auch mal ein Punkt sein, wo die Kirche auch mal wieder punktet. Also auch ganz egoistisch. Da könnte sie mal wirklich auch ein Zeichen setzen und vielleicht da, wo die Leute sagen, ach guck mal, das haben sie ganz gut gemacht. Da läuft einiges, aber ich würde trotzdem sagen, immer noch nicht genug.
Wenn wir jetzt auf der Suche nach der Sünde sind, kommen wir dann wieder zu dem gedankenlosen Konsum? Ist das die Sünde, die eventuell hier vorliegt?
Ich glaube, ja, da kommen wir dem Gedanken schon näher. Dem gedankenlosen Konsum, dem maßlosen Konsum. Das ist es.
Denn Maßlosigkeit ist ja sogar eine Todsünde, ne?
Denn,
Völlerei oder wie heißt es?
Völlerei, ja, genau. Also, es gibt ja im Alten, im Ersten Testament die Bücher der Propheten. Gibt ja unterschiedliche, ne? Propheten, um das nochmal klarzustellen, sind quasi Fürsprecher. Die waren nicht mitunter angenehme Zeitgenossen, sondern haben eben den Finger auch in die Wunde gelegt, ne?
Ich hätte bei Propheten jetzt zuerst gedacht an sowas Ähnliches wie Hellseher.
Ja, genau. Ja. Ja, und natürlich sind bestimmte Dinge, die Propheten angedeutet oder beschrieben haben, dann auch später eingetreten. Zum Beispiel das Exil. Ja, das berühmte Exil 587 vor Christus. Da gab es Propheten wie Jesaja oder Jeremia, die...
Es geht um das Exil des Volkes Israel.
Entschuldige, danke schön. Ne? Das babylonische Exil. Mhm. So, der hat gesagt, wenn ihr euer Handeln, eure Taten nicht ändert, wenn ihr nicht umkehrt, ja, dann führt das in die Irre, dann führt es ins Exil und das ist auch eingetreten.
Und diese Propheten haben auch was über Avocados gesagt?
Ganz genau eben nicht.
Ach so.
Aber die Idee von Jeremia zum Beispiel, ich habe mal ein Zitat mitgebracht, ne? Er sagt, ich brachte euch, er meint es natürlich Gott, ich brachte euch Avocados, ich brachte euch, ja passt aber, in ein fruchtbares Land, damit ihr seine Früchte und seine Güter esst. Also, halten wir mal fest, es geht überhaupt gar nicht darum, dass nicht konsumiert werden soll, dass nicht auch die Früchte des Landes, der Erde auch genossen werden sollen. Auf jeden Fall.
Ist auch wieder mal eine Absage gegen so dieses asketische Bild. Ne?
Überhaupt gar nicht damit gemeint, überhaupt nicht. Aber, jetzt wieder Jeremia, ihr seid hineingekommen in dieses fruchtbare Land und habt mein Land entweiht und mein Erbe zu einem Gräuel gemacht. Und ich glaube, damit... Natürlich sind nicht die Avocados gemeint, ja, aber immer da, wo eine Pervertierung, eine Maßlosigkeit einsetzt, wir einfach das Gespür dafür verlieren, dass es jetzt nicht nur um meine persönliche Genussbefriedigung geht, sondern ich muss das... Ja?
Ja, aber das genau, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist ja bei der Avocado das Interessante. Es geht ja nicht nur darum, geil, ne, Avocados, da kannst ja, ist ja nicht wie ein Big Mac, wo man sagt, Big Mac ist einfach geil und ich weiß, ich schade mir mit dem Big Mac sogar, ne, und er schadet der Umwelt und er schadet allem und ist ganz, ganz schlecht, sondern die Avocado ist ja auch noch gesund. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, an diesen Punkt, wo man sagen muss, auch gesund, wenn ich sage, ich tue mir selber was Gutes, indem ich eine Avocado oder irgendwas anderes esse, auch damit kann ich bei anderen oder der Welt etwas Schlechtes tun. Und das macht die Sache, es wird immer, immer komplexer.
Ich verstehe dich so, der Jeremia würde sagen, ich habe euch diesen wunderschönen Garten hier bereitet, diese ganze wunderschöne Welt mit so tollen Sachen wie Avocado, ja, und ihr seid so bescheuert und macht daraus Monokulturen und produziert die so sehr, dass das ganze System nicht mehr funktioniert.
Ja, ganz genau. Hm? Ganz genau. Genau. Ich kann mich, darf ich eine Kindheitsgeschichte erzählen?
Nein.
Danke. Also, schön, ihr wollt es ja eh gleich wissen. Ich habe mich wirklich früher immer sehr darüber gefreut, wenn ich im Oktober, November gerochen habe, eine Clementine oder Mandarine.
Oh Gott.
Fand ich großartig. Das gab es aber nur zu einem bestimmten Zeitpunkt
weil
im Jahr.
Du kurz nach dem Krieg geboren bist, ne?
Ich möchte erwähnen, Alex ist der Jüngste hier.
Das war bei euch ganz genau so. Erzählt mir nichts.
Bei meiner Mutter war das so und die ist im Sozialismus geboren.
Bei mir war es noch ganz genau so, gab es nicht das ganze Jahr. Mhm. Heute gibt es das ganze Jahr über. Ich kann das ganze Jahr über, wenn ich will, alles konsumieren, alles bekommen. Muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle tiefer in die Tasche oder zu bestimmten Zeiten im Jahr tiefer in die Tasche greifen. Aber auch das sind, finde ich, marginale Unterschiede. Ich komme überall ran. Warum? Warum? Was soll das? Das ist die Pervertierung.
Und riesen Kindheitserinnerungen von Opa Alex möchten wir diesen Podcast jetzt beschließen, denn die Zeit ist auch schon abgelaufen. Wir kommen zur Abstimmung. Ist es Sünde, Avocado-Toast zu essen?
Ja.
Nein.
Ah, oh, und jetzt muss ich noch das Zünglein an der Waage sein.
Ja, steht nur unsere Beziehung auf dem Spiel.
Also ich würde sagen, kann man so nicht sagen, deswegen sage ich nein.
Und ich würde sagen, kann man genau so sagen, also sage ich ja. Christoph?
Es ist keine Sünde, aber man muss schon drauf achten, wie oft man das macht.
Oh Gott. Ja. Drei Stimmen und trotzdem unentschieden. Das kriegen auch nur wir hin. Wunderbar.
Diesen Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns bitte gerne weiter und wir freuen uns natürlich auf eure Ideen. Welche Frage möchtet ihr mal hier geklärt wissen? Ich möchte jetzt noch klären, wie das mit den pastoralen Hupen sich verhalten hat. Es hat überhaupt nicht geschellt und geläutet in dieser Episode. Und das heißt, so hart das für mich ist, ihr dürft mir ein Wort aufbrummen, das ich im nächsten Podcast verwenden muss.
Heckenschere.
Danke. Beim nächsten Mal, da stellen wir uns diese Frage.
Ist es Sünde, eine Schönheits-OP machen zu lassen?
Bis dahin, alles Gute.
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.